Wir sind auf dem Weg, ein Wochenende in der Ferienhütte unseres Cousins zu verbringen und tanken hier nochmal schnell. Bevor uns der komische Kauz da drüben wegjagt, besprechen wir für euch den Film Cabin in the Woods. Mit mir hier, nach langer Sneak-Abwesenheit, diese Woche mit einem Kurzauftritt, Claudia Perner.
Wieso Kurzauftritt?
In der Sneak.
Ach so. Hallo Stefan, hallo Hörer, hallo Bob.
Noch leicht high unser Kiffer Robert Krüger.
Hey. Stefan Giesbert ist hier der Waldmensch.
Ich würde sagen, kriecht verfault aus einem Loch.
Okay. Ich habe den Film nicht gesehen, woher soll ich wissen, was der Mann ist? Ist verfault aus einem Loch? Was ist das für ein Film?
Cabin in the Woods. Worum ging's?
Nee, ich nicht schon wieder. Schaut doch da bitte mal in Folge sowieso. Nein.
241, da hat die Claudia das schon sehr...
Mach aber trotzdem ja, nochmal.
Okay, also Cabin in the Woods fängt erstmal an wie ein ganz durchschnittlicher Teenie-Slasher, weil nämlich genretypisch eine Gruppe von College-Studenten alles zusammenpackt, um übers Wochenende in eine Hütte im Wald zu fahren. Da wissen wir natürlich schon, das kann nur schief gehen. Wir kriegen auch gleich zu Anfang die richtigen Zeichen dafür, dass sich da eigenartige Typen rumtreiben und so weiter. Also soweit erstmal alles wie gehabt, nur dass gleichzeitig es eine zweite Handlungsebene gibt mit einer Überwachungszentrale, wo sich Leute rumdrücken, die offensichtlich ein Spektakel erwarten.
Die drücken sich in der Überwachungszentrale rum.
Ja, die sitzen dort und schauen und hängen da rum, schauen auf die Bildschirme, überprüfen ihre Mikrofone und so weiter. Und offensichtlich bereiten sie sich auch darauf vor, dass es irgendeine Form von Spektakel oder Inszenierung gibt, wo man zum Beispiel ja auch Wetten abschließen kann und sowas.
Das heißt, es ist irgendwie so eine, auch wie so ein TV-Studio, oder sitzen die da nur für sich?
Das wissen wir nicht so genau am Anfang. War,
okay.
Also man weiß
bei
nicht so genau.
Bei der Folge 241 hast du gesagt, du bist ja wie Running Man.
Das stimmt. Ich erinnere mich langsam so ein bisschen wieder.
Ich habe die Folge heute extra nochmal gehört.
Sehr gut.
Ja.
Ich hatte zum konnte mich nicht mehr an die Folge erinnern, als ich den Film jetzt nicht gesehen habe. Du bist ziemlich zügig aufgesprungen.
Ich bin auch vor dem Titel gegangen.
So, das ist Cabin in the Woods. Ich gehe.
Da waberten so Blutflecke durchs Bild, wo irgendwelche okkulten Rituale so
genau.
Runden. Und da dachte ich sofort, das kennst du, Cabin in the Woods, raus.
Genau.
Okay. Ja. Ihr habt durchgehalten, ein sehr angeheiterter Björn.
Kam von einem Polterabend.
Der stinkbetrunken dahinter.
Der war so strack. Björn ist der, den müssen wir immer wieder sagen, der die fantastische Musik am Anfang gemacht hat.
Ja, unser Haus- und Hofkomponist. Ja. War betrunken in der Sneak. Fand er den dann gut? So betrunken?
Ja, er hat sich ja eh. Und ihm macht ja auch so Horror-Grusel-Schauker-Blut. Gedöns nichts aus.
Also wie ist das jetzt nochmal? Die gehen da irgendwie in diese Hütte?
Genau.
Und dann gehen sie irgendwann in den Keller, habe ich in irgendeiner Zusammenfassung gelesen oder sowas?
Genau.
Ja, sie bewegen sich halt in der Hütte und um die Hütte, wie man das aus solchen Filmen kennt. Also sie erkunden
und dann
so.
Vereinzeln sie sich auf unglückliche Art und Weise.
Und dann passieren manche Dinge, die man im Genre auch erwartet und manche, die man auch nicht unbedingt erwartet. Aber also ich hab ja den Film schon vor einigen Folgen sehr getrasht. Ich mag ihn gar nicht und jetzt wäre doch interessant zu hören, was der Stefan.
Wie darf ich mir, bevor du hier in die Bewertung einsteigst, es gibt denn irgendeine Art von Bösen, wie auch immer? Also ich meine, die müssen ja in diesem Genre irgendwie abgemetzelt werden, so einer nach dem anderen.
Ja.
Ist irgendwas Übernatürliches dabei oder darfst du es nicht verraten oder wie ist es oder ist da irgendwo
sag
so dazu
nichts. Sag dazu nichts.
Okay,
gut. Nee, Wir haben wieder Sache in irgendeiner Form, aber welchen Hintergrund die haben, sollte man nicht verraten. Ja.
Diese Widersacher wollen ihn.
Die wie auch immer gearteten Widersacher kommen aber irgendwann auch, die sehe ich dann irgendwann.
Ja,
auch.
Ja.
Okay. Oh ja, sehr schön.
Davon siehst du genug.
Ja.
Okay.
Ja.
Ich mochte im Gegensatz zu dir, nee, du mochtest die Idee, mochtest du ja eigentlich auch.
Also ich finde, es hätte ganz gut sein können, aber diese Verstrickung der zwei Ebenen, finde ich, wurde das Potenzial überhaupt nicht genutzt für mich.
Also da geht mehr. Finde ich auch.
Also zum Beispiel in der Überwachungsebene deuten sich ja so auch so gewisse moralische Fragen an, aus denen wird überhaupt nichts gemacht, finde ich. Die Konflikte, die es in der Überwachungsebene geben könnte und so.
Das fand ich auch ein bisschen schade. So, da hätte man jetzt mehr machen können. Ich habe es halt darauf geschoben, dass wir jetzt Blut sehen wollen und dann kannst du nicht mit Moralwagen rumreden. Und
ja, aber dann kannst du die ganze Überwachungsebene sparen, wenn du daraus nichts machst.
Ja, aber wir wollen ja einen Blutfilm machen und dann wollen wir was Pseudo-Intellektuelles da einfügen.
Okay, was hat dir gefallen?
Eben, dass es diese Überwachungsebene gibt und wie die mit denen interagiert. Mhm. Insbesondere zum Ende hin. Ich will jetzt nicht spoilern.
Wie ihr euch immer da rumlaviert.
Ja, genau.
Also Dinge, die ich nicht wissen also darf, ich finde, ich, also ich mag den Film überhaupt. Ich habe 3 Punkte gegeben, aber ich finde, man darf nichts verraten eigentlich.
Genau.
Also es ist ein sehr spoilergefährlicher Film.
Ja.
Okay.
Besonders den Teil hier. Mhm. Halt am Ende das mit dem, ja.
Das Ende finde ich besonders schlecht, ehrlich gesagt.
Das Ende.
Ja.
Das fand ich auch ärgerlich. Mann. Aber auch da, wir können leider nicht so viel drüber sagen. Potenzial verschenkt, aber also ich persönlich hatte genug Angst, deswegen hat für mich der Horror schon gewirkt.
Ja. Dann zwinge ich dich jetzt mal 3 Punkte aufzuzählen, die für den Film sprechen.
Was? Für mich war die Sache mit der, ja, mit dieser Überwachung. Und wie die da agieren, sowohl untereinander, was mehr sein könnte,
die Überwacher, okay.
Genau, sowohl untereinander, als auch was die da für...
Die haben jetzt irgendwie so ein lückenloses Kameranetz und können alles sehen oder was, oder?
Ja. Also so wie hier, was haben wir neulich, Christoph ist doch immer noch großer Big Brother Fan, sowas.
Oh Gott.
Ja, nee, aber so, es ist ja so.
Ja, okay, so ähnlich.
Also ich finde eben, dass der Film, der...
aber ich glaube, die hatten keinen Psychologen, mit dem die Leute...
Der versucht eben so gewisserweise 2 verschiedene Genres so zu verschränken. Und ich finde, dass die Idee ganz gut ist, aber für mich ist nicht gut gemacht. Und ich finde auch, dass der Showdown mies animiert und schlecht geschrieben ist und sowas. Also mich hat der Film überhaupt nicht überzeugt. Deswegen, ich würde auch immer noch auf weitere 2 positive Punkte am Film warten.
Wenn Sie... bei dem Showdown, wie formuliere ich das jetzt? Eben das, was ich dir da unterwegs sind. Okay. Den Teil fand ich richtig gut.
Ja.
Also fand ich schon lustig, was sie da alles begegnen und so. Das mochte ich sehr. Die zweite Flucht fand ich auch sehr gut.
Okay.
Also wenn sie vermeintlich alle abgeschnitzelt sind und dann, wie im Genre üblich, dann taucht wieder einer auf und du bist ja doch da. Das mochte ich auch.
Okay. Also ich würde zustehen, dass es ein paar gute Ideen im Film gibt, aber für mich funktioniert das nicht. Und ich meine, das ist ja Joss Whedon, deswegen, also er ist der mit das Drehbuch geschrieben hat, und da hätte man mehr erwartet, finde ich. Ohne ein Riesenfan zu sein, aber.
Das hast du ja schon mal gesagt. Naja, ich bin jetzt nicht so der Fanboy, aber ja.
Nee, ich hab dann, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, wieder angefangen, Firefly zu schauen und bin jetzt noch mehr überzeugt, dass da mehr drin gewesen wäre, aber.
Ja, also, ich hätte, das muss ich auch ganz klar sagen, als negativer Teil, ich hätte auch gerne mehr davon gesehen, mehr von der zweiten Ebene und eben einen ganz anderen Showdown, bitte. Also.
Das ist ein ganz anderer, okay.
Ja,
ich glaube, die Claudia hat gespoilert, als sie gesagt hat, das ist schlecht animiert. Jetzt habe ich natürlich so Ideen, was das sein könnte.
Nee, ich meine, es gibt eben viele Dinge, die im Film leichter darzustellen, wenn man sie animiert.
Ja.
Nun ja. Irgendwie bin ich jetzt noch nicht so richtig überzeugt. Running Man, die Assoziation kommt mir immer noch. Bin ich da völlig falsch gewickelt?
Die wissen halt nicht, wo sie hinfahren.
Ja gut, bei Running Man wissen die das ganz klar.
Das wissen sie schon ziemlich genau, worum es geht.
Und aber das ist ja dann in deren Überlebenskampf auch dann relativ schnell völlig egal, weil es gibt da einen Feind, man muss da irgendwie durch und die anderen gucken zu. Und inszenieren es dann als ganz große Show.
Ja.
Also ich glaube, was ich dem Film am übelsten nehme, ist, dass er ein viel besserer Film sein könnte. Und eben es ein Grundkonzept gibt, was ja eigentlich ganz lustig klingt, aber einfach nicht...
Ja, wo man in nicht, alle Richtungen, also da kann man ja fast eine Serie draus machen.
Ja, stimmt. Und nicht also, einfach nicht genug draus gemacht wird. Und dann eben, das habe ich ja auch schon jetzt gesagt, dass es eben sogar Darsteller gibt, die ich richtig gut finde, die total farblos hier sind. Also vor allen Dingen Bradley Whitford. Das muss ich nochmal wiederholen, den ich ja wirklich sehr liebe.
Den findest du toll. Wer war das?
Das ist einer von den beiden Haupttypen in der Überwachungszentrale. Der so...
Der Alte oder der Junge?
Der Jüngere. Also so richtig jung ist er auch nicht, aber...
So, ja.
Der so der besser Aussehende.
So genau habe ich... Also unter dem Aspekt habe ich mir die nicht angeschaut. Da war ich ja eher bei den...
Bei den spärlich bekleideten College Girls.
College.
Ja, ja, okay. Was gibt's an Punkten?
Claudia hatte 3, ne?
Die Claudia hat 3, ich glaube, ich gebe 6.
Okay.
Ich habe mich ein bisschen gefürchtet, ich habe mich nett unterhalten und ich habe mich eben nicht so darüber geärgert, dass es hätte besser sein können, weil, boah, ist halt so. Also da habe ich mir auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich war damit beschäftigt, im richtigen Moment wegzuschauen. Hm. Uns passieren ja manchmal so Sachen, wo man sich wirklich erschreckt.
Ordentlich gesplattert wird auch.
Ganz am Anfang, das weiß nicht, ob du dich erinnerst, da saß ich ja zum ersten Mal hinter meinem Sitz. Die Einblendung des Filmtitels.
Was passiert da? Oder
kann man das erzählen? Was eigentlich ein guter Effekt, wenn man...
Ja, erzähl's.
Weil das eben so ein Schockeffekt ist. Denn, ja, erzähl ich dir, erinnere mich an nach der Aufnahme dran.
Ja, okay.
Dann erzähl ich dir.
Outtakes.
Genau. Nein.
Gut.
Können ja die Hörer vielleicht auch noch anschauen, wenn sie Lust haben. Und dann sind wir gespannt, ob sie...
Ja, also würde mich echt
interessieren. Also mich würde interessieren, ob es echte Fans gibt. Dann.
Die den wirklich...
Weil ich, das habe ich ja damals auch gesagt, weil auf IMDb er sehr, sehr positiv bewertet wurde von den ersten amerikanischen Film-Trolls, die da aus den Kinos gekrochen kamen oder so.
Ja, aber das sind dann vielleicht auch welche, die sagen, ich gehe jetzt in den Film und ich weiß, dass der toll ist.
Oder ich habe schon beschlossen, dass der toll ist.
Ja, aus dem Chat werde ich aufgefordert, euch zu fragen, ob man sich die Überwacher so wie bei das Experiment vorstellen.
Das Experiment habe ich nicht gesehen. Tut mir leid.
Das Experiment ist das mit dem Gefängnis, gell?
Das basiert auf diesem Stanford-Experiment als psychologische Studie, wo die halt die Leute einteilen in Wärter und Gefangene. Und
ich weiß jetzt natürlich, ich habe den Film auch nicht mehr vor Augen. Ich meine, ich hätte ihn gesehen.
Die werden dann halt so nach und nach immer sadistischer, weil sie merken, dass sie eben Macht ausüben können.
Nein, darum geht es hier nicht.
Nee,
also es geht hier wirklich darum, dass wir einerseits diese ganz genretypische, dieses Setup im Wald haben, aber dann eben klar ist, dass eine zweite Ebene so dazukommt, die wir so nicht mehr erwarten würden erstmal. Und es geht hier nicht um diese Machtsituation, sondern es geht eher darum, was, wenn dieses Setup im Wald was anderes ist, als wir eigentlich denken.
Okay, und wäre es zu viel verraten, wenn ihr sagen würdet, ob die Leute, die da die Überwachung anschauen, ob die irgendwelche Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeiten haben? Oder
das
dürft ihr
das kann man nicht sagen.
Das könnt ihr nicht sagen, okay.
Oder?
Nee. Ich finde das nicht schlimm. Da weiter drüber zu sprechen, das spoilert auch nichts.
Ja, also ich...
Also sie
dann lasst es. Wenn ihr euch nicht einig seid, lasst es bleiben.
Also jetzt kommt ja schon durch, okay, offensichtlich gibt es da... Form von Interaktion, aber dieses Dilemma von wegen korrumpiert Macht, das ist nicht der Punkt hier, sondern
nee, gar nicht.
Also die in der Überwachungszentrale machen ihren Job.
Genau,
ja? Machen ihren Job. Okay.
Wenn man das auch vielleicht aufs Experiment bezieht, ich meine, da gibt's ja auch die Wärter, die Gefangenen und dann die das angucken. Die zuschauen, die Psychologen.
Genau.
Das sind die Überwacher.
Ah, okay.
Die gucken zu. Du hast da deine 5 Leute im Wald und du hast die zuschauen.
Okay, sind die da irgendwo in der Nähe? Auch noch eine Frage, die aus dem Chat
kommt. Egal.
Ist egal, okay.
Ja.
Das wird nicht klar.
Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei, oder?
6 Punkte hast du gegeben. Gut.
Ja.
Wir haben 6-3. Das macht...
4,5. Das ist ein gewonnener Satz im Tennis.
Ja.
Ein Ergebnis vom guten Fußballspiel.
Bist du auch im Fieber, weil die Bundesliga wieder losgegangen ist, oder was?
Nee, war doch jetzt Hannover in irgendwo, ich sag jetzt mal, Ostblock, generisch. Ich weiß nicht genau, wo die waren. Hannover 96 im Europapokal, das ist doch 5-3 ausgegangen oder so.
Ja,
so
ein also hier aus dem Chat kommt noch Hinweis, klingt nach Tanz der Teufel ohne böse Mächte. Der Film spielt nicht nur, das stimmt schon, aber der Film spielt nicht nur auf den Film an, sondern einfach auf das Genre insgesamt. Also es werden einfach alle Genre-Konventionen bemüht, die von verschiedenen Filmen etabliert wurden.
Okay, aber auf jeden Fall mal danke an den Chat fürs Reinreichen der Fragen. Was haben wir noch gesehen? Claudia, ich glaube, du warst jetzt auch in
Prometheus. Du warst auch in Prometheus.
Ich war in Prometheus.
Prometheus.
Prometheus. Du warst in der originalen Version.
Ja, ich war in der Originalversion. Ich würde eigentlich ziemlich viel von dem, was du sagst, von dem, was du gesagt hast, zustimmen.
Ach, jetzt kriege ich mich aber gebaut. Was ich gesagt
habe? Nein, das Wort kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das Wort gehört nicht zu meinem aktiven Wortschatz. Also vieles sehe ich so ähnlich, nur dass ich, glaube ich, in der Endbewertung dann etwas negativer rauskomme noch. Mhm. Also ich finde, dass der Film vor allen Dingen beachtlich überflüssig ist. Also wirklich, wie du ja auch schon gesagt hast, okay, er kommt ja so bedeutungsschwanger daher, aber wir erfahren eigentlich nichts Neues. Mhm. Dafür sind hinterher 10.000 Fragen offen, wie ja dokumentiert ist durch das Video, was du auch verlinkt hast und so.
Übrigens ein großartiges Video.
Ja,
hast du das Video vorher oder nachher gesehen?
Hinterher.
Ja, oh, bitte nicht. Also, falls irgendjemand noch nicht Prometheus gesehen hat, tut euch das nicht an.
Und ich finde ihn auch überhaupt nicht unheimlich, ehrlich gesagt. Also, bei mir kam überhaupt kein Alien-Gefühl auf. Also, ich hatte keine Angst.
Habe ich das behauptet, dass ich Angst gehabt hätte?
Nee, glaube nicht. Nee, aber das ist bei meinen.
Oder das
mein
ist noch Warning. In der Aufnahme die Hosen voll, möchte ich sagen.
Ja, das hat einen anderen Grund.
Achso. Also, ich finde auch, dass der Film gut aussieht, dass natürlich Michael Fassbender sehr gut ist und Charlize Theron finde ich auch okay. Allerdings, ich finde, dass Noomi Rapace viel zu farblos ist für diese Hauptrolle. Also ich finde die so durchschnittlich und unbedeutend in dem Film. Und wenn man eben bedenkt, dass hier ja das Vorbild in gewisser Weise Ripley sein sollte, eben die ja. Person, die charismatisch den Film zusammenhält, das ist ja sowas von nicht der Fall. Also ich finde auch, dass Noomi Rapace viel zu schwach für diesen Film
ist. Naja, aber so extrem würde ich das nicht sehen, weil ich habe mir Alien nochmal angeschaut. Ich bin kein wahnsinniger grüner Alien-Fan. Aber ich weiß nicht, was da in Ripley immer rein gedeutet wird. Die ist die meiste Zeit des Films auch nur schreiend weggerannt vor dem Viech.
Ja, es kommt doch nicht darauf an, was sie tut, sondern es kommt darauf an, dass man ihr abnimmt, dass sie die Person ist, die da die Zügel in die Hand nimmt. Und das, finde ich, tut man. Also ich finde, Ripley ist einfach in jeder Phase der Filme überzeugend in dem, was sie tut. Und bei Noomi Rapace, wo die plötzlich diese unglaublichen Kräfte herholt, um Gott weiß was zu überstehen und sowas.
Nur für also Männer gebauten Operationsroboter auf eine auf einen Schwangerschaftsabbruch.
Also ich nehme mir einfach davon nichts ab. Und ich finde, sie ist vollkommen langweilig und überhaupt nicht. Also ich finde, sie hat keinerlei Charisma. Und das stört mich an dem Film einfach. Und
also das würde ich so nicht
unterschreiben. Wenn man jemanden hat, der einen aus dem Film so rauszieht.
Ja, also wenn die Hauptfigur für dich einfach den Film überhaupt nicht trägt, dann hast du natürlich bei so einem Film, wo es eine Heldenfigur im Prinzip gibt, hast du ein Problem. Ja. Also und da er eben für mich an dem Film sonst nicht viel übrig bleibt, als dass er gut aussieht und, wie gesagt, Michael Fassbender gut ist, bleibt für mich insgesamt am Film auch nicht viel übrig. Also ich.
Also ganz so katastrophal fand ich ihre Performance nicht, aber natürlich überstrahlt Fassbender und auch Theron das auf jeden Fall.
Also ich finde, Theron fällt nur positiv auf, weil der Film insgesamt mies ist. Ich finde ihre Darstellung passabel, aber nicht so überragend. Sie schaut versteinert, okay, aber das finde ich fällt nur auf in einem Film, der voll ist von Figuren, die keine sind. Also diese ganzen Figuren, also selbst wenn man sagt, die Genrekonvention ist, dass viele Personen nur mittelmäßig eingeführt werden, weil sie ja sowieso bald tot sind und sowas. Selbst dafür finde ich es erstaunlich, wie stark die meisten anderen Expeditionsteilnehmer Pappbilder sind und sonst
nichts. Ja, das ist Schlimme.
Ist so.
Und aber ich finde, Fassbender, Theron und sie sind es nicht. Der Captain ist es zu einem gewissen Teil nicht. Der Rest sind tatsächlich Pappkameraden.
Also der Captain ist in gewisser Weise ein Sympathieträger, würde ich sagen. Den lasse ich so stehen. Noomi Rapace für mich überhaupt nichts, also null Charisma. Und Charlize Theron tut für mich nichts als hart aussehen. Das macht sie gut, aber meiner Meinung nach nur in einem Umfeld, in dem schauspielerisch außer Fassbender nichts geht. Und deswegen fällt sie damit gesondert positiv aus. Also ich finde wirklich, also eigentlich finde ich, gibt der Film nicht viel mehr als Michael Fassbender. Dafür finde ich, lohnt sich's fast, den Film anzuschauen. Aber,
Was ich grotesk
aus
fand,
weiblicher
ist,
wieso man, Sicht oder aus Schauspiel interessiert
aus schauspielerischer sich, Sicht.
Wieso man einen Schauspieler wie Guy Pearce, der ja eigentlich jetzt in letzter Zeit Actionfilme gemacht hat, oder auch, also damit du den auch kennst, Stefan, Memento, ja,
Ich hatte kurz überlegt, ob das der Guy war, der mit Madonna verheiratet war.
Aber nee, das war Guy Ritchie.
Ja, das ist mir dann auch.
Wieso man den besetzt für einen 500 Jahre alten Mann? Oder ich weiß nicht, wie alt er genau war. Irgendwie so dreimal künstlich Leben verlängert.
Ja, und vor allen Dingen, da es Hollywood ja immer noch nicht schafft, Leute alt zu schminken, ohne dass sie wie alt geschminkte Leute aussehen.
Sieht so grotesk schlecht aus. Das hatte ich beim letzten Mal auch vergessen zu erwähnen. Und man nimmt halt einen Schauspieler, der irgendwie Anfang 40 ist oder so, glaube ich. Oder 42, 45 oder so, Guy Pearce, glaube ich. Eigentlich ein Muskelberg, wenn man so will. Und dann schminkt man ihn mit allen zur Verfügung stehenden, aber offensichtlich schlecht ausgearbeiteten, schlecht eingesetzten Make-up-Tricks zu einem alten Mann, der total lächerlich wirkt. Man hätte doch einfach irgendwie einen alten Mann nehmen können.
Ja, warum ist da die Frage?
Ja, also das verstehe ich nicht. Warum macht man da nicht, fragt man da nicht irgendeinen gealterten Gene Hackman, der da irgendwie mit dem Stock reinläuft oder so? Das hätte wunderbar authentisch gewirkt und dann hätte man vielleicht noch ein bisschen älter schminken können, aber hätte man nur 10 Jahre drauflegen müssen und nicht 50. Vollkommen unverständliche Castingwahl, weil er der verpufft da auch einfach. Also unter dem ganzen Make-up ist von Guy Pearce nichts zu erkennen. Und es sieht dann auch unrealistisch aus, wenn er redet und den Mund aufmacht und du siehst diese strahlend gebleachten, einigermaßen junger Mensch-Zähne, die halt überhaupt nicht zu dem Rest von dem Make-up
passen. Naja, das fällt sein Gesicht.
Kuh fragt gerade im Chat, und warum war Patrick Wilson im Film, in diesem Flashback? Das stimmt, das ist allerdings eine gute Frage. Wieso erklärt sich Patrick Wilson dazu, so unterverwendet zu sein?
Wer ist Patrick Wilson?
Der Vater in der Rückblende. Night Owl zum Beispiel. Also ja, doch jemand, der einigermaßen gut im Geschäft ist. Und wie das passiert, dass er dann in so einer kleinen Rückblende diesen, wollten halt alle irgendwie an Bord sein. Aber
vielleicht ist er irgendwie zufällig am Set vorbeigekommen, weil er irgendwie besuchen wollte.
Vielleicht hatten Guy Pearce und Patrick Wilson eine Wette verloren.
Das ist eine schöne Theorie. Das können wir mal so stehen lassen.
Also ich finde eigentlich, und du hast gesagt, schaut ihn euch unbedingt an. Ich kann das nicht unterstreichen. Also ich finde, also wegen Michael Fassbender würde ich sagen, okay, das lohnt sich schon, das gesehen zu haben. Weil der ist wirklich faszinierend als Figur. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass der Film irgendwie zumindest dem ganzen Alien-Ding irgendwas hinzufügt. Also ich finde ihn eigentlich überflüssig. Er hat mich nicht so geärgert, wie er offensichtlich manche andere Reviewer ärgert. Aber... Also mir hat er nicht viel gegeben. Und wie viel habe ich da jetzt wieder gezahlt? 12 Euro im Kino.
Ja, ich habe 13 irgendwas bezahlt.
Also,
das ist halt echt krass.
Entschuldige mal.
Und 2D werden jetzt 3D, also Filme, die in 3D kommen, die werden gar nicht mehr in 2D noch gezeigt irgendwo.
Ja, die werden schon in 2D gezeigt. Irgendjemand hat mir noch neulich erzählt, dass er in 2D gesehen hat. Aber die zeigen den dann halt in den großen Kinos hier in Frankfurt erstmal nur in 3D. Und du hast dann wahrscheinlich für den Anfang, bevor er dann irgendwie in kleinere Kinos umzieht, keine Chance, ihn in 2D zu sehen. Also im Sinister läuft er irgendwie in 2 oder 3 Sälen überall nur in 3D. Du hast keine Chance. Du kannst OV oder nicht OV gucken, aber 3D ist deine einzige Wahl.
Ja.
Tja.
Nee, also ich fand ihn enttäuschend, obwohl ich nicht so viel erwartet habe. Ich gebe 4 Punkte. Also 4 Punkte heißt für mich, kann man schon anschauen, aber muss man echt nicht für mich. Also,
okay.
Ja. Und also ich habe ja nach wie vor, deswegen, du hast ja diese positive Prägung für Noomi Rapace.
Ja, habe ich.
Ich habe ja Verblendung nicht gesehen und so und habe sie deshalb bisher nur in Sherlock Holmes gesehen, wo ich sie auch unmäßig schwach fand. Und deswegen jetzt setze ich das fort, dass ich sie für eine der überschätztesten aktuellen Schauspielerinnen halte. Also ich warte immer noch, jetzt muss ich mir Verblendung mal anschauen.
Nee, lass es. Warte einfach weiter. Mal gucken, ob sie irgendwann aus dem Quark kommt und
ich kann überzeugt. Das nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber okay. Sie kam jetzt ja schon wieder irgendein Trailer mit ihr, also sie ist gut im Geschäft aktuell. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich kann so schlecht über sie reden, wie ich will. Es hat keine Bedeutung.
Du keine kannst
Bedeutung.
Es nicht kaputt machen mit deinem Gehate.
Genau, das stimmt.
So, jetzt geht's gleich weiter mit
Kamera. Ah, ich habe noch einen Abschlussgedanke. So. Ich finde ja auch, dass der Film eigentlich total aus dem Alien-Genre raus sich manövriert. Und wer einen Film dieses Genres anschauen will, der gut ist, soll sich doch bitte Sunshine anschauen.
Sunshine?
Ich finde nämlich, es gehört eher Danny Boyles Sunshine. Ich finde nämlich, es gehört eher zum Genre von Sunshine als zu Alien. Okay.
So, oder man geht rein und guckt sich Bilder an.
Ich fand die Bilder
toll. Dafür ist so teuer.
Das ist wahr, es ist teuer, aber die Bilder sind toll.
Ich ärgere mich jetzt.
Wenn ich mir einen schönen Fotoband kaufe, kostet auch 40 Euro.
Ich ärgere mich jetzt ja auch, indem ich das zweite Mal in Cabin in the Woods in der Sneak war, habe ich ja den Preis, den ich dafür gezahlt habe, auch irgendwie auf 59 hochgedrückt. Ja. Das ist auch ein bisschen ärgerlich.
Okay. Das ist schon doof, ja.
Tja. Na gut.
Also aus dem Chat wird ja auch die Millennium-Trilogie nochmal nachdrücklich ans Herz gelegt.
Ja, aber das ist nicht mein Genre. Also da habe ich echt ein Problem mit, weil mich das eigentlich einfach so vom Ansatz her nicht interessiert. Und das hat, ja, also diese ganze skandinavische oder nicht skandinavische Ermittlung und again. Also ich schaue auch kein Tatort und sowas, aber
tja.
Ich kann das einfach, ja, aber vielleicht doch noch.
Irgendwann in einem schwachen Moment
so langweilig,
fällt dir die DVD mal. Bevor du, ich weiß nicht, guck doch lieber das, statt nochmal irgendwie eine Serie, also jetzt schon wieder, was war es gerade?
Firefly. Aber wenn mich Firefly auch dieses Mal wieder hervorragend unterhalten hat, bitte, was gibt's denn dagegen nicht auszusetzen?
Ich kann irgendwie selten Sachen zweimal gucken. Außer Hotshots und kein Pardon geht da nix. Und Stirb langsam, meiner Lieblingsweihnachtsfilme, aber
da sind wir noch nicht. Aber ihr wisst ja auch, Serien schaue ich ja auch deswegen, weil sie den besseren Zeitslot für mein Fahrradfahren bieten. Das ist einfach die.
Das haltet ihr von dieser Dreiviertelstunde jetzt auch so viel besser. Bei den Flimmer-Freunden verhandelt wurde, dass Serien der Roman unserer Generation sind.
Ja, okay. Das sagen ja alle, mein Gott. Ich bin der Meinung, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich meine, war es halt, dass jetzt eine ganze Menge Serien sehr, sehr hochwertig produziert werden und da eben auch offensichtlich inzwischen gute Leute, auch was Drehbücher und sowas angeht, sagen, das ist doch ein besserer Job im Prinzip. Bin ich doch lieber mal ein paar Jahre bei einer Serie beschäftigt, anstatt mich mit irgendwelchen Filmen, wo dann mal ein guter und mal ein schlechter dabei ist. Naja, das ist nachvollziehbar. Und es arbeiten einfach jetzt auch gute Darsteller im Serienfach. So gesehen kann man schon sagen, dass das aufgewertet ist. Aber diese ganze... also dieser ganze Hype, dass jetzt, es gibt nach wie vor eine Menge schlechte Serien, also und was heißt der Roman unserer Zeit sind die Romane unserer Zeit. Wer die liest, wird das feststellen. Vielleicht lesen die Personen bei den Flimmerfreunden, die das gesagt haben, nicht so viel. Ich weiß nicht, wer hat's gesagt?
Ich weiß es nicht, ich werde mich jetzt nicht in die Messe setzen. Könntest du eh alle besser als wir.
Also, ich weiß, dass bei Bernd das Problem sein könnte, dass das meiste, was er liest, ja schon was älter ist und er deswegen unberechtigte Vorurteile möglicherweise für gegen die Gegenwartsliteratur hat.
So schätze ich ihn auch ein. Gut, nächstes Thema.
Die Claudia war in der Sneak.
Rotes Licht. Rote Lichter. Was ist das? Red Lights?
Claudia spricht über rote Licht.
Was?
Gibt ja auch schlechte Groschenromane, schreibt Kuh. Ja, das stimmt. Ich war in der Sneak vor Monaten in Red Lights und darf jetzt
schon Anfang Juli angekündigt.
Und darf jetzt endlich drüber reden, weil es irgendwie letzte Woche oder sowas angelaufen ist. Red Lights ist ein Film, Moment, ich habe mir aufgeschrieben, von wem der ist. Geschrieben und Regie Rodrigo Cortez. Und zwar ist es der, das ist ganz interessant, das ist der, der auch Regie geführt hat bei Buried. Diese One-Man-Show mit Ryan Reynolds.
Ja, furchtbar. Allein die Vorstellung macht mir schon Angst.
Okay, jetzt in diesem Film hier in Red Lights werden die Hauptrollen gespielt von Cillian Murphy, den ihr ja kennt, nicht wahr? Aus zum Beispiel Inception als der liebe Herr Fischer oder
aus Batman.
Aus Batman,
mit der,
genau.
Mit der komischen Strommaske im Gesicht.
Genau. Also so ein junger Herr mit so etwas wässrigen Augen. Ein irischer, dann Sigourney Weaver spielt auch mit und Robert De Niro. Und im Prinzip ist so, dass Sigourney Weaver ist so eine Psychologin und Cillian Murphy ist ihr Assistent und sie untersuchen irgendwie solche, keine Ahnung, irgendwelche paranormalen Phänomene oder sowas. Also sie, und vor allen Dingen am Anfang des Films wird es eben so eingeführt, dass sie wohin reisen, wo Leute, die angeblich ein Medium sind oder irgendwie irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben, dann quasi ihre Show abliefern und sie reisen dahin, um das zu untersuchen, ob das eben wissenschaftlich fundiert ist. Und Robert De Niro...
Von der Wissenschaft, also ganz stark so...
Genau, nee, wir also sie messen nicht. Dann quasi und schauen mal, was da so geht und so. Und Robert De Niro ist ein...
Robert De Niro ist Uri Geller.
Sowas in der Art. Also Robert De Niro ist eben ein sehr berühmter Guru, der vor vielen Jahren sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, nach so einem Vorfall, wo einer der ihn, also einer seiner stärksten Kritiker, der ist auf etwas eigenartige Weise ums Leben gekommen, wo nie so ganz klar war, ob das jetzt quasi seine Strafe war oder er ihn quasi hingerichtet hat, öffentlich und was auch immer.
Und sie war da irgendwie drin verwickelt.
Und genau, sie war da verwickelt. Und jetzt, oder sie... hatte da auch was mit zu tun. Und jetzt kehrt also Robert De Niro zurück und man merkt gleich, dass Sigourney Weaver da gewisse Ängste hat und so. Und im Prinzip geht es jetzt um diese Gegenüberstellung. Es geht darum, dass eben jetzt wieder dieser Simon Silver auftaucht, also Robert De Niro, und eben sozusagen Sigourney Weaver jetzt wieder einen richtigen Gegner hat, es nicht mehr um so lächerliche Pipifax-Dinger geht. Und das verfolgen wir eben. Und es gibt dann ein paar recht eigenartige Wendungen in dem Film. Also es gibt auch einen großen Clou. Und es ist nur ein bisschen so ein Film, wo man während des Filmes denkt, okay, das ist spannend und alles ganz interessant, aber wie wollen sie das auflösen? Also das ist so ein bisschen so ein Film, wo du während des Filmes möglicherweise Zweifel hast, dass sie das so ganz nach Hause bringen. Und, okay. Und ob sie das dann nach Hause bringen, das ist ein bisschen Ansichtssache. Ich finde nicht ganz...
Weil sie was offen lassen oder weil es
unbefriedigend Nein, ist? Weil die Erklärung, wie das dann alles zusammen ist, dann am Schluss halt so doch, dass du denkst, okay. Aber doch so, dass es mich ausreichend interessiert hat. Also es ist nicht so, dass ich die Auflösung als Demontage des kompletten Filmgerüstes empfinde, sondern eher so, dass ich sage, okay, ein bisschen hinkt das vielleicht, aber insgesamt finde ich den Film einfach ausreichend interessant und atmosphärisch dicht und eine interessante Idee und sowas. Also mich hat der Film sehr gut unterhalten. Es ist kein ganz guter Film, aber es ist ein solide, spannender, interessanter Film mit guten Darstellern. Also ja, also für Sneak finde ich eigentlich ein ziemlich guter Film.
Okay.
So der klassische Fall.
Der klingt so, dass er mich richtig interessieren würde, dass so.
Also der klassische,
ja, den würde ich gerne gucken.
Der klassische Fall eines Films, wo du sagen würdest, da wäre ich jetzt sonst nicht so ins Kino gegangen, aber in der Sneak ist dann cool, dass er kommt. Und die Schauspieler sind wirklich sehr gut. Auch Cillian Murphy ist wieder super. Also der hat einfach, ich finde, der hat,
ist echt großartig,
der hat sowas unterschwellig Gruseliges, ja, mit diesen wässrigen Augen und eben so eine Intensität, die, auch wenn er ganz wenig macht.
Hat er die sich operieren lassen oder sind die so gewachsen?
Ich glaube, die waren so. Also finde ich sehr gut. Und ich finde auch ihn mit Sigourney Weaver und mit Robert De Niro, das finde ich unheimlich stimmig, so von den Personen im Film. Also ich finde auch, es ist so ein Film, wo ich jetzt sagen würde, mich interessiert, was der Regisseur in Zukunft macht, weil ich denke, da könnte noch was
Gutes kommen. Der Trailer sieht so ein bisschen so aus, als ob das ganz viel am Ende in so Schockeffekte abgleitet. Macht es das oder ist nur ein Trailer so?
Nee, Schockeffekte ist eigentlich nicht richtig. Okay. Es gibt, also man erschrickt ein paar Mal ein bisschen, okay, aber es ist kein Schocker in irgendeiner Form. Es ist schon eher so, dass eben die Spannung so gesteigert wird und du eben versuchst zu ergründen, ist hier was Übernatürliches, passiert hier was Übernatürliches oder nicht. Also ja, du findest dich im Prinzip in dieser Position wieder, die ja die beiden Naturwissenschaftler haben, und versuchst eben in den Film so reinzuspüren und festzumachen, was jetzt da gerade abgeht.
Und ist das dann auch so richtig so Physik-Nerdtum so, wo dann so hier ist das Magnetfeld und da macht's dann das und dadurch hier ist, hat er uns dann ausgetrickst oder?
Ja, also ein bisschen sowas kommt schon, ja.
Okay.
Ja.
Ja, gut.
Ja, also ich gebe 7 Punkte.
Oh, das ist viel.
Ja.
Ich war so hin und her gerissen. Ich dachte mir, De Niro hat in letzter Zeit so ein paar Mal ins Klo gegriffen mit seinen Rollen, und Sigourney Weaver.
Ja, was war mit der los?
Mit der ist auch so...
Die hat das ältere Frauen in Hollywood-Problem.
Ja, nee, aber sie hat zumindest kein Unterbeschäftigungsproblem in dieser Rolle, sondern sie ist ja andauernd irgendwie in so Channing Tatum-Filmen fährt sie schwarze SUVs, dann fährt sie in Paul einen schwarzen SUV, sie fährt eigentlich andauernd einen schwarzen SUV und spielt irgendwie so die Grauen Dame im Hintergrund.
Ja, sie spielt halt die Frau in Autoritätsposition, genau, wann immer Meryl Streep abgelehnt hat.
Genau.
Oder man sich nicht trauen würde, diese Rolle Meryl Streep anzubieten.
Insofern ist sie ja nicht alles andere als unterbeschäftigt und verdient sicher gut Geld. Aber das sind halt auch nicht jedes Mal gute Filme gewesen. Und wie gesagt, Robert De Niro in dem einen oder anderen komischen Film in letzter Zeit, wir hatten da in der Sneak diesen einen Prügelfilm mit Clive Owen, wie hieß denn der? Wo sie den da Killer Elite, hieß er so?
Oh ja.
So ein ganz schlechtes, stimmt, Ding, ja, wo dann halt andauernd so Filme waren, wo man denkt, warum hat Robert De Niro das nötig, da zu unterschreiben? Und der Einzige, der mich gezogen hätte, wäre Cillian Murphy gewesen, wo ich gedacht hätte, bei dem hätte ich jetzt das Zutrauen, dass er im Moment sich die Rollen wahrscheinlich aussuchen kann.
Ja.
Und es dann auch hoffentlich tut und mit einem guten Händchen tut. Aber so wie du es jetzt erzählst, wenn
ich mir also Red Light, also Red Lights, der Titel ist ja auch bezieht sich darauf, dass wenn du solche und zwar Red Lights ergibt sich im Prinzip daraus, dass sie vor einer großen Show von so einem Guru-Typen schon vorher quasi die Umgebung observieren und eben schauen, wer spricht dann mit wem, wo werden hier Informationen über Leute eingeholt, die dann hinterher während der Show irgendwie auf wundersame Weise bewahrt werden und so. Und die Red Lights sind eben quasi diese Hinweise, die dir schon zeigen, was da eben wirklich abgeht. Und das ist ganz interessant, weil du natürlich dann den ganzen Film auch Ausschau hältst nach Red Lights im Film.
Okay.
Ja.
Die möchte ich gern sehen. Je mehr du erzählst, also ich gebe dem 9 Punkte.
Okay. Mir oder dem
ist die Magier?
Dir ist immer 10 Punkte. Das weißt du doch.
Ja. Okay.
Gut.
Gut.
Sind wir durch?
Noch nicht ganz. Wir haben noch einen so einen Themenbrocken. Oder willst du den verschieben?
Stefan, was meinst du?
Ich sag da nichts zu.
Okay, also nachdem ewige Zeiten angekündigt, inzwischen habe ich schon fast das Gefühl, man kann da gar nichts mehr zu sagen, weil alles, was da kommt, schlechter als die Erwartung, weniger wesentlich als die Erwartung sein können. Aber ich glaube, ich werde jetzt doch mal was zu Evangelion sagen. Nach 100.000 Jahren ist jetzt natürlich auch schon eine Weile her, dass ich es angeschaut habe.
Ja, wir haben ja mal den Film geschaut.
Ja, genau.
Ich erinnere mich dunkel, also sehr dunkel mittlerweile.
Ja, ich glaube, ich mochte ihn nicht so, weil ich nichts damit anfangen kann.
Also
aber ich hoffe ja, dass du mir das jetzt erklärst,
genau,
wie das
werde ich jetzt tun. Und Q rebelliert im Chat.
Guck da ein bisschen
an hin. Okay.
Guck also, da nicht hin.
Also, wir reden hier von einer japanischen Anime-Serie aus dem Jahr 95, glaube ich. Cool, hier kommt die erste Chance, was zu verbessern. Okay, die habe ich eben jetzt angeschaut, nachdem unser lieber Hörer Stefan uns angeraten hat, das doch mal zu tun. Und ich habe es wirklich, also am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil ich festgestellt habe, dass ich doch Schwierigkeiten habe, auf dieselbe Art empathisch zu sein mit Anime-Figuren. Also ich habe zwar, es gibt zwar klar so Ghost in the Shell und so die Sachen, die man sich halt anschaut, weil die so toll aussehen und wo du dann so geflasht bist, dass du sagst, wow. Aber ich habe gemerkt, dass ich doch ein bisschen brauche, um eben in der Serie eine vergleichbare Bindung zu Figuren aufzubauen, wenn das Anime ist. Deswegen ganz am Anfang hatte ich ein paar Schwierigkeiten, erst recht auch, weil ich angefangen habe, es im Original mit Untertiteln anzuschauen. Und dann habe ich festgestellt, es geht nicht. Also ich bin ja so, dass bei den Hongkong-Filmen habe ich mich so stark dran gewöhnt, dass mich das nicht mehr so irritiert, dass natürlich die Sprechmelodie sehr anders ist. Aber hier ist es so, dass im japanischen Original ein paar der Figuren so klingen, dass meine Charakterisierung von ihnen, also dass ich sie einfach hasse. Es gibt ein paar Figuren, die ich wirklich nicht ertragen kann, so wie sie im Original sprechen, die ganze Zeit so exaltiert, aufgedreht, vor sich hin kreischend. Also es ist ganz fürchterlich. Aber in der synchronisierten Version ist es nicht so. Deswegen habe ich dann auf die synchronisierte Version umgeschaltet und dann hatte ich keine Schwierigkeiten mehr. Und dann ihr habt ja damals im Podcast ziemlich stark kritisiert, dass es im Prinzip ja so ist, dass wir haben ja diese Kinder, die eben diese Kampfroboterteile operieren, dass die eben immer wieder in den Kampf gegen diese immer größeren, immer stärkeren Engel geschickt werden. Und das ist im Prinzip immer nur nächster Engel, dann kämpfen wir, dann ist irgendwie wahnsinnig schwer, genau, halbe Stadtblatt, wie auch immer, und dann geht's halt weiter und so.
Ja.
Und
die fahren auf die Stadt immer nach unten.
Und währenddessen ist immer ganz viel Emo-Getue.
Und das habe ich also ich habe das nicht so empfunden, dass irgendwie so das Hauptaugenmerk so stark auf diesen Kämpfen ist, sondern ich fand von Anfang an, dass es sehr stark solche Fragen stellt von was denn Selbstwert, wie verarbeitet man Kindheitserfahrungen, die man mit sich rumträgt, wie geht man mit seiner emotionalen Geschichte um, was ist Selbstbewusstsein oder wie, was ist eine vollständige Person oder sowas oder eine Person, die eben in sich ruht und so. Und wir erleben eben eine Gruppe von Kindern, die sehr früh auf verschiedene Weise beschädigt sind und die sich auch in einer sehr fordernden und schwierigen Situation wiederfinden und die eben damit kämpfen, einerseits dieser Anforderungen gerecht zu werden, aber andererseits ihre eigene Geschichte entweder zu verarbeiten oder sie auch zu verdrängen. Und mich hat das dann eigentlich sehr schnell sehr interessiert, wie und das ist das wahrscheinlich, was du Emo-Getue nennst oder sowas, aber also ich finde, dass das in der Serie sehr gut und sehr sensibel erzählt wird, wie vor allen Dingen die Hauptfigur, die dir anscheinend am meisten auf die Nerven geht, ja. Shinji, wie er eben damit ringt, dass er diese Aufgabe hat, die um die er nicht gebeten hat und gleichzeitig eben ja so emotional so sehr im Unreinen mit sich selbst und seiner Geschichte ist und sowas. Und ich finde, je länger dann die Serie geht, desto stärker wird das dann, werden das dann auch größere Fragen. Es werden dann so Fragen wie, was ist ein glücklicher Mensch oder was ist überhaupt Glück oder
also so philosophisch.
Ja, eigentlich schon.
Theologisch.
Und da eben, genau, und da natürlich die Serie auch ganz stark sowas wie, was bedeutet technischer Fortschritt oder ja, was ist auch eine positive Zukunftsvision oder was wollen wir oder sowas für die Menschheit? Das sind ja auch alles Fragen, die eben auch mitspielen. Und ich finde, das greift sehr schön ineinander. Einerseits dieser große Entwurf von technischer Fortschritt, natürlich, das ist ja ein klassisches Element, immer als Bedrohung für die Menschheit auch und der Kampf, der daraus irgendwie auch entsteht. Dann gibt es natürlich so hier Geheimbünde und irgendwelche Verschwörungen.
Diese Engel sind aber von außen, die sind nicht der technische Fortschritt.
Ja, die sind von außen, aber das ist alles auch ein bisschen komplizierter, als man am Anfang denkt. Okay. Und letztendlich ist eben so, es gibt so diese Ebene, wo man sich überlegt, wie sind die Zusammenhänge, wo kommt das alles her, wo stecken die Erklärungen für eben diese Welt, die wir da anschauen. Und dann eben auch, wer hält die Zügel in der Hand, wer ist im Hintergrund, wer hat vielleicht eine andere Agenda, als er vorgibt zu haben. Also da gibt es diese Handlungsebene. Und dann gibt es eben sehr stark diese psychologische Ebene, vor allen Dingen eben zentral dieser Kinder in dieser Position, die aber schon ineinander greifen. Also ich finde, dass es sehr gut gemacht ist. Und was auch ganz deutlich ist eben, dass der Film, was ich eigentlich ungewöhnlich finde, das Thema Depression verhandelt für ein Kind. Weil Depression ja durchaus was ist, was man auch aus dem Film und sowas inzwischen schon in einigen ganz guten Beispielen kennt. Aber ich finde, hier ist es eben aus der Perspektive des Kindes.
Die eigene Depression oder die Depression anderer?
Die eigene Depression. Eben wird hier formuliert, dass eben diese Apathie und dieses Unfähigsein, sich zu bewegen und was zu verändern, hier ineinander greift mit eben der sehr schwierigen Situation für ein Kind, die er sowieso nicht kontrollieren kann. Und also mich hat das sehr überzeugt. Ich finde das wirklich gut dargestellt. Und ich glaube, man braucht ein bisschen Zeit, man muss sich schon drauf einlassen, weil eben diese überdrehte, ich benutze hier Roberts Lieblingsadjektiv,
diese das ist überdrehte. Großartig.
Nein, das ist großartig. Schon eine ganze Weile ist jetzt überdreht, aber das passt hier einfach. Dieser überdrehte, auch zum Teil natürlich actiongeladene, farbige Anime-Darstellung und sich dann darauf einzulassen und zu sagen, hier werden wirklich sehr komplizierte emotionale Themen verhandelt und so. Also ich finde, das ist sehr gut gemacht. Ich finde, das ist eine gute Serie. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass sich nicht jeder mit der anfreundet. Also ich
du hast ja auch Schwierigkeiten.
Also ich habe am Anfang eben, wie gesagt, ein bisschen Probleme gehabt und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Gefühl nicht jeder überwinden kann. Mhm. Und eben gerade, gut, wenn du dann jetzt sagst, das, was da an Emotionalen verhandelt wird, das geht nicht an dich oder nervt dich oder sowas, okay, dann hat die Serie wahrscheinlich irgendwie
verloren. Die Art, wie das erzählt wurde, hat mich genervt. So.
Okay. Also,
ich weiß nicht, schlecht. Ist jetzt auch schon so lange her, dass ich das gesehen habe. Mir fehlen jetzt so die konkreten Beispiele. Aber ich finde das Vehikel, um so Probleme von Kindheitstraumata und so zu verarbeiten, dadurch, dass ich die Figuren in so einen riesigen Battlemag stecke und gegen irgendwelche monströsen Elemente kämpfen lasse, die dann auch noch alle so religiös verklärt daherkommen. Ich fand das einfach alles zu over the top und dachte mir, ja, jetzt kann man solche Geschichten würde ich anders verpackt sehen wollen und erzählt bekommen wollen.
Ja.
Und nicht auszuschließen, dass ich drüber hinweg käme, wenn ich es länger gucken würde. Aber in diesem einen Film, den ich gesehen habe, am Ende davon hatte ich auch genug davon.
Hast du die Filme dann
auch? Ich habe die Filme jetzt auch noch gesehen. Allerdings, ich glaube, das ist ganz schwierig für mich zu beurteilen, wie die auf jemanden wirken, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Wie haben sie
denn auf dich gewirkt?
Also ich mochte sie dann und hatte auch so das Gefühl, ah, ist interessant, wie das nochmal anders narrativ gefasst wird und ein bisschen, eben finde ich durchaus auch möglicherweise die Aufmerksamkeit ein bisschen anders gelenkt wird. Aber ich tue mich ganz schwer, das so auseinanderzuhalten. Im Prinzip wird das dann ein großes und das war bei mir dann eben nur noch der Fortsatz dessen, was ich schon als Serie gesehen hatte.
Okay.
Ja, also
das ist natürlich schwierig, auch in anderthalb Stunden oder 80 Minuten.
Ja, Stefan, dann guckst du das jetzt mal als nächstes.
Ja, der Christoph hat ja schon angekündigt. Also ich finde auch das, worüber ihr geredet habt, ihr hattet ja auch über diese religiöse Bildlichkeit und so. Und ich inzwischen verstehe ich das aber viel stärker auch so, dass dieses zum Beispiel die Engel, wie die benannt werden und auch ansonsten, was da an religiöser Bildlichkeit bemüht wird, ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, wie Menschen versuchen, die Welt der Welt Namen zu geben, um sie zu verstehen. Also dass eben das weniger damit zu tun hat, wo kommt das her oder was ist die Bedeutung, sondern ich habe das dann eher so empfunden, dass es ja ein sehr menschliches Bedürfnis ist, eine begreifliche oder irgendwie vertraute Kategorie zu finden, um mit was umzugehen, was was man eigentlich nicht so ohne weiteres in eine bestimmte Schublade bekommt oder so. Also ich finde, dass die Serie sehr, sehr psychologisch angelegt ist eigentlich.
Okay.
Auch wenn es viel knallt und kämpft und sonst was tut. Mich hat das interessiert. Also
vielleicht muss ich es doch mal versuchen, obwohl ich habe noch nicht mal eine Folge die zweite Folge Firefly geschafft.
Was ist denn da los?
Ich weiß nicht, irgendwie finde ich nicht die Zeit,
ja,
dazu, dann gemütlich zu sitzen und mal Serie zu schauen.
Also ich habe das ja auf meinen Amsterdam-Fahrten dann eben immer gerne auch mal 6 Folgen am Stück oder so.
Geschaut. Wie viele Folgen hat die denn?
Wie viele Folgen?
Ja.
Nicht so viele, 24 oder sowas. Aber,
nicht so viele.
Aber
wie lange sind die?
Die sind ja kurz, 20 Minuten oder so.
Ach so.
Wenn überhaupt. Ja, da habe ich dann immer schon eine ganze Menge am Stück geschaut. Was noch, was ich ganz interessant finde, vielleicht kann da Stefan Kuh noch was in den Kommentaren zuschreiben oder so. Irgendwie, wo habe ich, glaube ich, gelesen, es gibt ja für die Serie 2 verschiedene Enden. Und ich weiß nicht, irgendwo hatte ich mal gelesen, dass irgendwie mit dem einen Ende dann die Fans auch nicht einverstanden war und dann wurde nochmal neu gemacht oder so. Und das, und dieses erste Ende ist so, da trifft es dann wirklich so ganz ins Philosophische ab. Da kriegt man kaum noch irgendwie, da werden die Handlungsstränge überhaupt nicht zu Ende erzählt und am Schluss wabert es dann eigentlich alles so in so einer Sphäre von was bin ich und warum überhaupt und sowas. Ja. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber habe eben irgendwo gelesen, dass die Fans das dann nicht okay fanden und dann doch irgendwie das ordentlich zu Ende erzählt werden musste. Wobei, ehrlich gesagt, mir hat das ganz gut gefallen. Ich mag das Originalende auch. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich eben die Serie so stark auf diese Weise gelesen habe. Eben für mich sie so stark eine Verhandlung von psychischen Konflikten war und eben weniger ja, politische oder irgendwie militärische Konflikte, um die es noch im Nachhinein ging. Vielleicht,
okay,
vielleicht bin ich die Einzige, die das andere Ende ganz gerne mag. Aber das ist das zweite, die zweite Version finde ich auch okay. Also.
Okay.
Also
die sind dann hintereinander einfach so. Jetzt ist fertig. Ach nee, wir machen noch eine Folge. Jetzt
ja, ist
fertig.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe ja das dann in der Version, in der es dann auf DVD erschienen ist, zusammen quasi offeriert bekommen. Deswegen, ich weiß nicht.
Nee, wie war es bei dir jetzt? Da kamen beide Enden vor, oder was?
Ja, ja. Also ich habe jetzt beide Enden hintereinander quasi weggeschaut. Erst das eine und dann das andere.
Das ist ja auch gut.
War lustig, ja.
Also dann kommt dann Folge 24 und dann die nächste, Folge 24.
Also, ja. Also okay. Jedenfalls, lieber Stefan, vielen Dank, dass du uns, mich oder wen auch immer, dazu gezwungen hast, das anzuschauen, weil ich das, glaube ich, so ansonsten niemals im Leben getan hätte und es mich wirklich interessiert hat und ich es gut fand. Und ich freue mich jetzt auch darauf, was da filmisch dann wohl noch nachkommt.
Die arbeiten da angeblich, sagt man, an irgendeiner weiteren Fortsetzung oder wie?
Ja, da bin ich jetzt wieder auf ganz dünnem Eis. Da ist natürlich Q der Experte. Aber da kommt was und ich freue mich drauf. Also ich bin dabei.
Okay.
Ja.
So, damit haben wir Evangelion endlich besprochen.
Wir sollten dann auch, nachdem Evangelion jetzt vom Tisch ist, bald mal wieder aus der Filmkiste diskutieren, oder?
Richtig. Filmkiste heißt ja nur intern, weil der Bob einen Ordner gemacht hat mit Filmkiste in der Dropbox und wir die darüber verteilen.
Musst du das erzählen? Das ist doch illegal und so.
Echt?
Ich weiß nicht.
Nee, also es ist ja eine reale Dropbox.
Ist eine richtige.
Die fährt umher. Scheiße.
Was habe ich reingelegt?
Schokolade.
Ja, Schokolade.
Jeder nimmt sich ein Stück Schokolade
raus. Der Bob hat liebevoll die Schokobons in die Dropbox gepresst. Mhm.
Nee, wir sind jetzt schon dabei zu gucken.
Ja.
Die nächsten.
Garden State liegt schon bei mir auf dem.
Auf der Abspielliste.
Desktop. Und was war noch? Rambo. Der Vierer oder was?
Das ist der Vierer, genau.
Sieben. Das ist der aktuelle. Ja, der aktuell. Ist noch auf einem anderen Computer, den muss ich noch.
Da müssen wir uns mal einigen, was wir jetzt als nächstes schauen und dann.
Genau.
In der Reihenfolge.
Und wollt ihr dann als nächstes, soll ich weitermachen mit einigermaßen guten Filmen oder soll ich auch
die richtige Trash-Scheiße? Aber irgendwo ist alles. Okay. Irgendwo war ja auch noch ein Johnny Toe, wurde mir von dem lieben Hörer, der uns das geschickt hat.
Ich, vom Sebastian, ja.
Ja.
Ja, es ist noch einiges da. Ich kann ja demnächst mal einfach weitermachen. Nur diese Kapazitäten, in denen wir das weggucken, die sind ja auch begrenzt.
Ja, aber vielleicht sollten wir es einfach mal wieder angehen. Wir haben es jetzt einfach auch nicht gemacht.
Also, wir haben es einfach liegen lassen,
Das steht jetzt, nachdem ich Evangelion abgearbeitet habe, aber mit Freude kommt jetzt als nächstes wieder
die Rambo. Kiste dran.
Oder?
Jetzt gucken wir mal. Rambo habe ich schon gesehen. Also
ich
bin durch.
Okay.
Jetzt müsst ihr es gucken.
Noch nicht, aber dann machen wir das auch als nächstes.
Ja. Ja, wir gucken einfach in der Reihenfolge, in der Bob uns das in die Dropbox wirft.
Okay.
Genau. Und wenn ihr nicht schreit, dass eure
Dabei haben wir,
voll sind, dann werfe ich
Aber weiter. Diesen Reese Witherspoon-Film haben wir auch noch nicht besprochen, ne?
Richtig.
Na, egal. Okay, das ist jetzt für die Hörer vielleicht nicht so relevant. Aber es kommt wieder was.
Ja. Das alles in den
kommenden Folgen. Und noch viel mehr.
Und noch viel mehr. In den kommenden Folgen. Bis dahin dürft ihr Kommentare schreiben auf www.sneakpod.de.
Bitte,
danke an die Live-Hörer.
Ich bitte um kundige Evangelion-Kommentare zur Erklärung für alle, die mehr wissen wollen, als ich weiß.
Ja.
Achso, jetzt hab ich verstanden. Ja.
Ja.
Genau. Genau. Und wer sich richtig zu Wort melden möchte und das nicht alles tippen möchte, schickt einen Audioboo mit dem Tag Sneakpod. Auch da kann man sich feedbackmäßig hier einbringen.
Feedbackmäßig.
Feedbackmäßig.
Kommst du denn her?
In die Sendung mischen. Ah, hier aus der Oststadt. Ja. Dann sagen wir danke auch an die Live-Hörer, auch wenn der Stream am Ende weggeknackt ist. Bis zum nächsten Mal.
Die jetzt noch im Chat ausharren. Vielen Dank.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
So, Postshow. Du siehst, dass wir alle schweigen sofort.
Ja, wir sind im Moment nicht mehr live. Der Stream ist irgendwie kaputt gegangen.
Oh.
Ich wollte euch aber nicht unterbrechen, weil das wird ja hier schon auch noch aufgezeichnet und auf regulärem Podcast-Wege ausgestrahlt.
Okay.
Ich arbeite dran. Haben wir noch Themen?
Nee, ich glaube nicht. Haben wir noch irgendwas, über das wir reden wollten?
Ja, warte mal. Ich habe keine
jetzt
weiteren...
Jetzt sind wir kurz im Off.
Wir sind gerade im Off, okay. Ja.
Ihr könnt mal sagen, was wir heute machen. Ich gehe Gimlet machen. Claudia, Gimlet?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Sowas von.
Stefan geht in die Bar, an die Bar und bereitet drei...
Immer noch nicht...
Drei Gimlets zu. Wir haben derweil Schokolinsen, wie immer. Wir haben Supreme Fourée Panna Cotta Zartbitterschokolade mit cremiger Panna Cotta Himbeerfüllung von unserem Hörer Sebastian. Des Weiteren...
Ist der Sebastian im Chat?
Ich glaube nicht. Des Weiteren haben wir Erdnussstraß Schoko Verblendet. Kannst du mal mit der Scheiße aufhören? Das war der Stefan mit der Eiskiste. Plantagenschokolade von Rausch. Edelvollmilch, edelbitter. 24 Stück. Sehr lecker.
Wir haben nicht genug Gin.
Tja.
What the fuck? Doch, unterm Tisch. Unterm Tisch sind doch noch Vorräte. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Stefan hat gerade eine Hiobsbotschaft erster Klasse hier reingerufen und hat gesagt, wir hätten nicht genug Gin.
Himmel, ja, schreiender Scheißdreck.
Ja.